Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
Lieber Kollege Augstein, herzlich willkommen zu unserem kleinen Podcast. Und natürlich die Frage aller Frage: Haben Sie Ihr Taschengeld der letzten Monate zusammengespart und zusammengehalten, um sich für 42 Euro ein Merkel-Buch zu kaufen? Freiheit.
Freiheit, Freiheit ist das Einzige, was zählt.
An der Kasse zählen die 42 Euro. Also haben Sie so ein Buch
ja,
oder haben Sie keins?
Ja, herzlich willkommen, lieber Kollege Blome, zu einer neuen Ausgabe unseres kleinen Podcasts. Ich habe mich im Bildteil festgesehen. Ja, mein Großvater mütterlicherseits, meine Großmutter mütterlicherseits, meine Großeltern väterlicherseits. Am 6. August 1952 heirateten meine Eltern Herland und Horst. So ungefähr in dieser Art ist ehrlich gesagt das ganze Buch 700 Seiten. Es ist keine leichte Kost, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Kann ich Ihnen nur sagen, es wird ein Weltbestseller, keine Frage. Frau Merkel wird damit
35.000 Stück am ersten Tag verkauft.
Reich,
in Deutschland only.
Reich und
31 Länder.
Ja, hier. An der Hand meiner Mutter, als wir 1959 in Hamburg die Hochzeit meiner Tante Gunhild besuchten. Ich kann nur sagen, you are in for a treat, 700 Seiten. Und der Rest ist auch nicht spannender. Das ist ja das Interessante an diesem Buch. Riesiger Medienrummel. Darüber werden wir gleich reden. Sehr unterschiedlich übrigens auch die Rezeption in den verschiedenen Zeitungen. Sehr, sehr spannend, also im Ernst, wie unterschiedlich die KollegInnen auf dieses Buch reagieren. Aber das Buch selber ist natürlich echt was für Connoisseurs. Und ich möchte den einen Menschen sehen, der es freiwillig von vorne bis hinten durchliest.
Also Connoisseur ist, glaube ich, der falsche Ausdruck. Denn es ist eben nicht für Leute wie Sie oder auf alle Fälle ich, die eine Menge über Angela Merkel schon wissen und jetzt hoffen, vielleicht gehofft haben, noch Dinge zu erfahren, die sie nicht wussten, noch irgendwie von hinter den Kulissen etwas zu erfahren, was sie selber, was meinetwegen ich damals als Reporter und Korrespondent nicht mitgekriegt habe und jetzt, so ist es damals gelaufen.
Sie haben in der Kanzlermaschine gesessen. Ich sitze hier am Tisch, I shook his hand, ich sitze am Tisch mit jemandem, der in der Kanzlerinnenmaschine gesessen hat.
Ja, und zwischen uns sind ungefähr 80 Zentimeter Abstand.
Fensterplatz?
Moment, zwischen uns sind ungefähr 80 Zentimeter Abstand und wenn Sie in der Kanzlermaschine als Kanzleramtsreporter, ich damals für die Bildzeitung unter anderem und dann für den Spiegel mitgefahren sind, dann saß man mit 25 Mann in so einer kleinen Kabine, in so einem Konferenzkabinenraum und dann saß man Hosennaht an Hosennaht mit der Bundeskanzlerin, wenn man neben ihr saß.
Sie waren Hosennaht an Hosenanzugnaht?
Ja. Und das war schon so, also wie auch immer, beeindruckend, beschwerend manchmal auch. So, genug über die Nahdistanz. Da erfährt man jetzt nichts Zentrales Neues, weil ich glaube, dass dieses Buch geschrieben ist für ganz normale Leute. Für die Bürger, die halt 16 Jahre lang von dieser Frau regiert wurden, wie ich finde, eher besser als schlechter, aber darüber können wir auch noch reden. Und die sollen jetzt mal lernen, mitkriegen, was es bedeutet, Politik zu machen, selbst in einem der machtvollsten Ämter, die die Welt so zu vergeben hat. Und dabei lernt man, das ist ungeheuer formatiert, das geht von einem Termin in den anderen, auch in so einen Ritual- und Regeltermin in den anderen und ist das ganz mühsame Bohren ganz dicker Bretter. Und das hat sie in einer Form authentisch bis langweilig aufgeschrieben, wie es wahrscheinlich wirklich ist. Und das ist dann auf eine seltsame Art und Weise eben ein interessantes Buch, weil es das offenlegt, was keiner so richtig glaubt. Alle glauben doch, boah, ist das glamoresque und dann hast du eine eigene Limo und dann hast du noch eine eigene Leibgarde,
Quatsch, das glaubt doch niemand. Jetzt hören Sie doch auf, das ist Sie stricken auch wieder an der Legenda Aurea dieser Frau mit weiter rum. Das ist wirklich Unsinn mit dem, was Sie da sagen. Die Frage ist nur, ob eine minutiöse Darstellung auf 700 Seiten von einem Politikerleben, wobei man fairerweise sagen muss, das Buch verhält ja in zwei Teile, so wie auch das Leben von Angela Merkel, vor der Wende, nach der Wende, ob man so eine Darstellung als Buch haben möchte, ob die in 31 Länder übersetzt werden muss, für so und so viele Millionen verkauft werden muss, ein riesen Medienhype sein muss, das ist natürlich eine kuriose Geschichte, denn das Buch sozusagen als Buch funktioniert natürlich überhaupt nicht, weil nochmal, niemand will das lesen und ich finde es spannend, dass Sie haben es ja auch gesagt, die Leute warten auf große Sensationen, die stehen in dem Buch nicht drin. Simon Strauß hat in der FAZ echt was sehr, sehr Kluges genau zu diesem Punkt gesagt. Das möchte ich gerne vorlesen. Und zwar Merkels Memoiren zeugen vom Glück einer Ostdeutschen, die ihren Lebensweg nicht trotz, sondern wegen ihrer Herkunft so beschritten hat. Das mag für die deutsche Öffentlichkeit gerade nicht spektakulär genug sein, für die Geschichte dieses Landes ist es das aber doch. Das finde ich einen sehr, sehr klugen Gedanken. Den sollte man immer im Hinterkopf haben, wenn man sich die Biografie dieser Frau anguckt. Nur lesen muss man deshalb dieses 700-Seiten-Buch trotzdem nicht.
Also es ist ja kein Zufall, dass Angela Merkel das in einem Buch gemacht hat und nicht in mehreren Bänden, was sie möglicherweise auch gekonnt hätte, was vielleicht sogar leichter gefallen wäre. Weil
als Fortsetzungsroman.
Als Sequel, genau. Schalten Sie wieder ein, wenn es heißt, jetzt kommt sie ins Kanzleramt. Nein, im Ernst, denn die ostdeutsche Biografie der ersten 35 Jahre ihres Lebens zu DDR-Bedingungen, zu DDR-Zeiten, mit all den Wegen, die man da gehen musste, wenn man nicht offen im Widerstand war, aber eben auch nicht offen quasi sich auf die Seite des Regimes geschlagen hatte, sondern so in einer grauzonalen Zwischenreich lebte und sich da irgendwie auch zurechtfinden musste. Das ist schon sehr, sehr spannend. Und das hat natürlich eine Menge mit ihrer weiteren Biografie dann in Westdeutschland, in der neuen gemeinsamen Bundesrepublik zu tun. Und trotzdem bleibt die Verbindung zwischen beiden, die so offenkundig in dem Buch angelegt ist, in der Sache, im Text dann vergleichsweise blass. Denn damit ist sie ganz, ganz, ganz am Ende erst wirklich zu sprechen gekommen, als sie sich fürchterlich aufgeregt hat über letztlich eine Broschüre der Konrad-Adenauer-Stiftung, also der Parteistiftung der CDU, ihrer CDU, wo über sie die Rede war, dass sie ja nach 35, im Alter von 35 nach der Wende in die Politik fand, also in die Bundespolitik des wiedervereinigten Deutschlands, trotz und mit dem Ballast ihrer ostdeutschen Vergangenheit. Darüber hat sie sich wirklich fürchterlich aufgeregt, dass dann auch in einer allerletzten Rede, ganz am Ende ihrer Amtszeit, kurz vor Amtsübergabe, mal ausgesprochen. Die haben wir alle damals nicht so richtig mitgekriegt. Das kommt jetzt in der Begleitung, in den Interviews, die sie gibt, in der Buchveröffentlichung, in der Veranstaltung jetzt hier in Berlin, zum Ausdruck in dem Buch vergleichsweise wenig.
Naja, auch das sagt natürlich über sie sehr viel aus. Sie ist natürlich in Wahrheit eine totale Mega-Opportunistin. Und zwar eine Opportunistin im Sinne von, sie nutzt Opportunitäten zu ihrem eigenen Vorteil. Und sie ist in dem Sinne nicht umsonst eine der erfolgreichsten Politikerinnen, die man überhaupt kennt. Und sie wusste, dass sie ihr Frausein, ihr Ostdeutschesein besser nicht instrumentalisiert und heraushängt, weil es sie in Wahrheit auf eine Weise absondert sozusagen von der Mehrheitsbevölkerung und von dem Mehrheitsbetrieb im politischen Berlin, und das wäre sozusagen für sie schädlich gewesen. Deshalb macht sie es erst nachher quasi beim Rausgehen oder vielleicht in irgendwelchen Interviews hat sie hin und wieder mal was drüber gesagt, aber die Frauen, die dachten, jetzt haben wir eine Bundeskanzlerin, die ist die Vorkämpferin für den Feminismus, waren bitter enttäuscht. Die Ostdeutschen, die gedacht haben, jetzt haben wir eine Ostdeutsche an der Staatsspitze, jetzt werden wir endlich unsere Lebensleistung gewürdigt bekommen, was wir sozusagen die ganze Zeit vermissen, wurden von ihr bitter enttäuscht. Ja, kein Wunder, weil das sozusagen nicht das Ticket war, auf dem sie gereist ist.
Ich glaube auch, weil es eine Verengung gewesen wäre. Also auf diesen beiden Tickets fahren zu wollen, glaube ich, hätte es ihren Gegnern auch leichter gemacht, als die es glaubten, ohnehin zu haben. Und dann hat sie sie eines Besseren belehrt, weil sie halt auf eine Art geschlechtslos aufgetreten ist, weil sie die Männer mit männlichen Waffen geschlagen hat und auf dem Wege genau diese Möglichkeiten genutzt hat, die sich da in einem ganz schmalen Fenster in der CDU aufgetan hatten, um an die Spitze der CDU zu gelangen und dann später auch an die Spitze der Bundesregierung.
Sie haben gerade das Stichwort Männer benutzt, nicht? Sie hat ja in dem Interview mit dem Spiegel, da hat man sie ja gefragt, was haben Sie eigentlich gedacht,
als spektakulär.
Sie dazugeguckt haben, wie sich Scholz und Lindner in aller Öffentlichkeit da gegenseitig zerlegt haben und der Sturz der Ampelregierung. Ihre Antwort: Männer, Ausrufungszeichen. Das war natürlich sehr lustig, war auch eine gute Überschrift für das Heft, fand ich eine gute Idee.
Also spektakulär Männer, sie hätte auch sagen können Jungs, so in kurzen Hosen, Jungs. Weil das ist ein roter Faden, weil sie immer mal wieder eine Anekdote erzählt hat aus ihrem Schulleben, also zu DDR-Zeiten, aber das hätte genauso gut in Westdeutschland spielen können. Geht die Klasse, Jungs und Mädels, in Richtung Chemielabor, Unterrichtsraum, um da irgendwelche Versuche zu machen. Die Versuchsanordnungen sind schon aufgebaut und die Jungs stürmen als Erste in den Raum, gehen sofort an die Anordnung und fangen an, irgendwie ohne darauf zu warten, was der Lehrer oder die Lehrerin sagt, an den Dingern rumzufrickeln, und dann sind die ersten beiden drei auch schon kaputt. Und die Mädchen stehen an der Tür und gucken erstmal und orientieren sich. Und das war so das Mädchen-Jungs-Bild, das Männer-Frauen-Bild, das Angela Merkel dann in ihrer eigenen Person auch zelebriert hat. Erstmal gucken, erstmal zaudern, erstmal nachdenken und dann in Ruhe.
Ja gut, und dann eben nicht kaputt machen, sondern heil machen, das ist natürlich auch eine Form von Sexismus, die ehrlich gesagt auch überschießende Kompensation ist. Egal.
Wenn Sie was ich aber Männer sagen, ist das Sexismus.
Nein, aber das Beispiel mit aus der Schule, dass die Jungs dann immer alles kaputt machen müssen, das ist natürlich sexistisch. Aber was ich ganz lustig fand in dem Buch, das Buch ist relativ unemotional, ja, also um es jetzt mal vorsichtig zu formulieren, sie hatte auch keinen, man könnte auch sagen dröge, sie hatte keinen Ghostwriter, der irgendwie stilistisch unter die Arme gegriffen hat, merkt man auch. Aber hin und wieder sozusagen blitzt schon irgendwie so eine Art von, ja, ich weiß auch nicht, Spott oder Schalk oder Aggressivität oder sowas durch. Und zum Beispiel eben, wo wir gerade über Männer reden, als sie sich beschäftigt mit dem Andenpakt, ja, vielleicht erinnert sich der eine oder die andere noch, Roland Koch, Peter Müller, Christian Wulff, die Typen, die sich in der CDU zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wir machen sozusagen die Zukunft dieser Partei unter uns aus und wir greifen niemand von uns an, wir halten irgendwie zusammen. Und da schreibt sie, in ihren Augen musste ich als Parteivorsitzende allenfalls eine Zwischenlösung gewesen sein, wenn nicht gar ein Betriebsunfall. Das fand ich irgendwie ganz nett, weil das ein bisschen süffisant ist. Aber man muss sagen, von diesen Stellen gibt es wenige.
Männer halt. Aber Sie glauben jetzt im Ernst, alle kaufen das? Wie gesagt, 35.000 Stück am allerersten Tag.
Und keiner liest es, das glaube ich tatsächlich. Ja, ich glaube, das ist oft so bei Büchern, das sollte man ihr nicht vorwerfen. Lassen Sie uns aber mal darüber reden, was drinsteht und was nicht drinsteht. Denn das Spannende ist ja zum Beispiel, fangen wir mal damit an. Ein Name fehlt einfach. Philipp Rösler, der FDP-Vorsitzende, der im Fernsehen gesagt hat, er hätte sie gekocht wie einen Frosch, der taucht in Ihrem Buch nicht mehr auf.
Ich glaube, mein Name taucht auch nicht auf.
Ja, aber Sie waren
und ich bin länger im Geschäft als Philipp Rösler. Ich habe länger durchgehalten.
Oh Gott, merken Sie die Eitel, ich sag, da kann ich jetzt auch nur sagen, Männer. In Ihrem ganzen Narzissmus haben Sie wahrscheinlich zuallererst hinten im Register geguckt, ob Nein, Sie
ich habe das Buch ja noch gar nicht. Es ist ja dauernd ausverkauft.
Was außerdem auch da fehlt, der Rücktritt von Verteidigungsminister Gutenberg, ja, der Mann, den Sie sozusagen erst hat hochkommen lassen und dann, als er sich als Plagiator erwiesen hat, man erinnert sich, hat sie doch gesagt, ja, ich habe ihn ja auch nicht als wissenschaftlichen Mitarbeiter eingestellt. Also sie wollte eigentlich an ihm festhalten. Sehr lustig. Auch Christian Wulff, der von der Bild-Zeitung zu Fall gebracht wurde, großer Skandal der bundesdeutschen Geschichte.
Da hätte zum Beispiel mein Name auftauchen
können. Ich bin auf dem Weg zum Emir. Alle diese lustigen, wirklich lustigen Anekdoten der Merkel-Ära nicht im Buch.
Nein, weil es offenkundig Angela Merkel darum ging, jene Phasen minutiös und man kann sogar sagen sekundenweise darzustellen, die ihre Kanzlerschaft politisch geprägt haben, beziehungsweise politisch zum großen Erbe for good or for bad, dieser 16 Jahre gehören. Also die Geschichte um die Euro-Rettung und die Auseinandersetzung mit Wolfgang Schäuble soll Griechenland rausfliegen. Oder die Flüchtlingskrise mit der minutiösen Darstellung der Nacht, in der sie versucht, Horst Seehofer zu erreichen und was das dann bedeutet, diese Menschen, die in Ungarn auf dem Bahnhof saßen, reinzulassen ins Land. Eine Zäsur, wie sie sagt. Also ihre Kanzlerschaft habe sich in die Zeit vor diesem Moment und die Zeit nach diesem Moment geteilt. Und natürlich ganz viel zu Wladimir Putin und ganz viel zu russischem Gas beziehungsweise deutscher Energiepolitik. Und da gibt sie, glaube ich, an keiner Stelle auch nur einen Millimeter Bodenpreis. Im Sinne von, ja, das hätte man vielleicht doch anders machen müssen. Im Rückblick muss man sagen, konnten wir nicht wissen, aber heute würde ich es anders machen. Das ist festgemauert, fester beinahe als zu der Zeit, als sie es tatsächlich gemacht hat.
Naja gut, das ist doch klar, aber das verstehe ich sogar.
Das ist überhaupt nicht klar.
Nein, ich finde das merkwürdig. Das ist echt komisch. Das war ja in dem Gespräch, was sie mit Anne Will im Deutschen Theater hatte bei der Buchvorstellung. Da war der Kollege Blome war live im Saal.
In der vierten Reihe.
War dann ein Presseticket wahrscheinlich bekommen hat. Ich war nicht dabei. Ich habe es mir dann nachher nur in der Zeitung angeguckt. Da kam es ja zu der Stelle, dass Anne Will zu ihr gesagt hat, konnte man alles in der Zeitung lesen, finden Sie, dass Sie genug Selbstkritik üben? Und dann hat Angela Merkel rumgemerkelt und dann hat Anne Will nachgewillt. Und dann irgendwann hat Angela Merkel dann gesagt, ja gut, ist denn Selbstkritik ein Wert an sich? Und das ist doch genau die Frage. Da hat sie doch recht, wenn sie sagt, nein, was soll denn der Quatsch? Sie wollen doch, das ist doch eine Show. Sie wollen doch so eine Art Bedenklichkeitsshow von ihr bekommen. Und das kriegen sie halt nicht. Und das finde ich gut. Da bin ich Team Merkel.
Da bin ich nicht Team Merkel. Da bin ich aber auch nicht Team Anne Will, weil Anne Will da zu wenig gewollt hat. Entschuldigung. Natürlich. Selbstkritik ist kein Selbstzweck. Gut, das, soweit waren wir aber schon. Soweit waren wir sogar schon vor den 16 Jahren, Angela Merkel. Und trotzdem ist die Frage berechtigt, wie es sein kann, dass eine so hoch umstrittene Politik mit solchen, naja, Folgen ist jetzt schon, stellt schon einen kausalen Zusammenhang her. Also mit all dem, was danach geschah und was Deutschland in größte Schwierigkeiten gebracht hat, insbesondere eben bei der Energieversorgung, die so einseitig auf Russland abgestellt war, dass sie umzustellen unfassbar kostspielig geworden ist. Also diese Frage so wegzumauern, zu sagen, das musste so sein, da habe ich gar keinen Zweifel dran, also einfach so 100% und gar nicht das Gefühl gebend, wenn 95% der Deutschen inklusive aller Experten der Meinung sind, dass da was schiefgelaufen ist, dann denke ich nochmal nach.
Aber Sie hören Sie doch auf. Was die Geschichte dieser Gaspipeline angeht, hat sich inzwischen ein, wie man sagt, Narrativ festgesetzt, das ich echt für falsch halte, das ich total für interessengeleitet halte. Und was aus der damaligen Sicht sich anders dargestellt hat und aus der heutigen Sicht finde ich nochmal anders. Dieses Thema ist einfach saukompliziert und Merkel hat da überhaupt keinen Grund, einen Schritt zurückzusetzen. Denn es war damals richtig, diese Pipeline zu bauen. Die Klagen der Polen und der Ukrainer waren nicht nachvollziehbar. Der einzige Grund war, dass sie sozusagen die Kontrolle über diesen Gasfluss verloren und die Einnahmen für die Transitgebühren. Warum sollen die Deutschen über ihre Gasrechnung Transitgebühren an die Ukraine bezahlen? Das war einfach totaler Unsinn. Außerdem, die Vorstellung von Merkel, ausgleichend zu wirken zwischen Russland und Amerika, war richtig. Es ist gescheitert, diese Politik, das stimmt. Das heißt aber nicht, dass sie falsch war. Sie ist auch nicht an Merkel gescheitert, sondern sie ist gescheitert, weil die Russen und die Amerikaner den Konflikt über die Ukraine auf die Spitze treiben wollten. Beide Seiten, die Amerikaner übrigens auch. Und das schreibt Merkel übrigens auch in ihrem Buch. Und das finde ich echt gut. Da gibt es eine Stelle, die liest sich so, als wäre sie von Sarah Wagenknecht. Ist Ihnen auch aufgefallen, oder?
Werbung.
Ihr wisst, Trading ist kein Spiel, sondern Handwerk. Wer aktiv handelt, braucht Kontrolle, direkten Marktzugang und eine Infrastruktur, die präzise Entscheidungen unterstützt. Genau das bietet mir die Trading-App TradeGate Direct, entwickelt von Börsenprofis für erfahrene Trader und Privatanleger, die regelmäßig aktiv sind. Was mir gefällt, Orders laufen direkt über die TradeGate BSX, Europas liquideste Retailbörse. Voll reguliert und ohne Umwege. Das bedeutet hohe Transparenz in der Preisbildung und enge Spreads. Die App ist auf Performance ausgelegt. Lange Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Intelligente Ordnertypen und ausführliche Performance Reports helfen, Trades gezielt zu steuern. Und ja, ihr bezahlt 0 Euro pro Trade. Depot, Kontoführung und Handel sind dauerhaft kostenfrei. Es können natürlich wie überall marktübliche Spreads anfallen. Hinter der App steht über 30 Jahre Börsenexpertise. Kein Startup, sondern die TradeGate AG mit Vollbanklizenz in Berlin. Wenn du öfters tradest und Wert auf saubere Ausführungen legst, probier TradeGate Direct. Depot in unter 10 Minuten eröffnen und sofort handeln. Den Link findest du in den Shownotes. www.tradegate.direct.
Ich finde, es ist eine müßige Debatte, nochmal in die Motivlage von Nord Stream 2, also dieser Pipeline, zu gehen. Mich interessiert etwas anderes, was auch letztlich ja viel wirkmächtiger und viel teurer, ist platt zu sagen, geworden ist. Am Ende lag 90%, ich weiß nicht, also ein riesengroßer Anteil der deutschen Gasversorgung, und Gas war das beherrschende Energiemittel in Deutschland, in russischer Hand, und zwar das Gas, die Pipeline, die Speicher, die Verteiler, alles. Und das hätte man nicht zulassen dürfen. Das war ein Fehler, von dem man nicht wusste, ob er sich rächen würde oder gar wann er sich rächen würde, aber es bleibt ein Fehler. Und das hätte sie einräumen können. Alle Eier in einen Korb ist so unvernünftig, das müsste eine so vernünftige Person wie Angela Merkel eigentlich einräumen. Und das tut sie nicht. Sondern ergeht sich in der Frage, ob durch Nord Stream 2 eigentlich Gas geflossen ist. Antwort nein, es ist nie. Und schließt daraus, dann kann es ja auch nie ein Problem gewesen sein. Das finde ich dann für jemanden, der so verwinkelt, um 16 Ecken alle Züge ausdenkend denken kann, ziemlich simpel und ziemlich flach. Tut mir leid.
Nein, es ist eben nicht flach. Es ist wichtig. Es ist wichtig, dass sie darauf hinweist, dass die amerikanischen Interessen, wirtschaftspolitische Interessen waren. Trump hat in seiner ersten Präsidentschaft die Sanktionen gegen Nord Stream 2 eingeleitet, gegen die Firmen, die damit verknüpft waren. um seinen eigenen Flüssiggasexport nach Europa zu unterstützen. Das war eine Art Wirtschaftskrieg, den die Amerikaner zu dem Zeitpunkt bereits gegen Europa und insbesondere gegen Deutschland geführt haben. Das muss man mal ganz klar so sagen. Und sie schreibt es in ihrem Buch ganz eindeutig. Und es ist aber ein Teil der Geschichte, den sie heute in den normalen Erzählungen zu dieser Phase einfach nicht mehr lesen. Er wird sozusagen rausgeschnitten, Entschuldigung, weil wir heute sagen, Putin ist an allem schuld. Sozusagen der amerikanische Teil in diesem Konflikt wird in unserer Debatte einfach sozusagen ausgeblendet. Das ist schon fast delusionorisch, was wir da machen.
Sagt das man delusionorisch? Also irgendwie halt.
Täuschen, selbst täuschen.
Ich glaube, das schreiben Sie nicht richtig. Damals wurde sehr wohl darüber nachgedacht, beziehungsweise auch geschrieben und kommentiert, dass Trumps Motiv ganz stark auch der Verkauf seines Fracking-Gases ist, für den es dann gar keine Terminals gegeben hätte. Das war Merkels Argument immer, wie sollen wir das denn anlanden? Das können wir gar nicht. Wir haben diese Terminals nicht, die man dann plötzlich in 6 Monaten bauen konnte, als es nötig wurde. Aber Trump hatte auch gesagt, ihr macht euch zu abhängig von einem einzigen Lieferanten, das kann nicht gut gehen. So als Ökonom, als Unternehmer, als Händler. Und da hat er halt recht behalten. Und Angela Merkel hat halt nicht recht behalten, weil ihre Prämisse war, die Russen liefern immer. Sie haben im Kalten Krieg geliefert, sie haben zu den schlimmsten Zeiten des Kalten Krieges immer berechenbar geliefert, sie werden weiter liefern. Falsch gedacht. Und das kann man schon einräumen.
Das andere Thema, wo Teile der Öffentlichkeit irgendeine Art von mea culpa erwarten, ist natürlich die Frage Grenzoffenhaltung 2015, nicht? Wo das bekannte Zitat von ihr lautete ja damals, wenn man kein freundliches Gesicht mehr zeigen kann, weiß ich nicht, dann ist das hier nicht mehr mein Land.
Stopp. Entschuldigung. Sie haben das Zitat jetzt auch, darum habe ich Sie ausreden lassen, das Zitat auch falsch gebracht. In der Mann, Augstein.
Ich habe Husten, was soll ich denn
machen? Wenn Sie mich anstecken, legen Sie zentrale Teile der deutschen Medienlandschaft ein. Wollen Sie das? Wollen Sie das auf sich laden? Also nochmal, das Zitat hat sie nämlich in dieser Buchvorstellung nochmal rekapituliert und großen Wert darauf gelegt, dass sie nicht gesagt habe, dann ist das nicht mehr mein Land, sondern sie habe nur gesagt, dann ist das nicht mein Land. Was schon ein ziemlicher Unterschied ist. Also dieses Lossagen von Deutschland, das war mein Land, aber jetzt nicht mehr, ist hier dann als Ostdeutsch, als niemals angekommen, als ich weiß nicht was ausgelegt worden. Und darüber, einzig echte emotionale Stelle in dieser Buchvorstellung, hat sie sich echt aufgeregt. Wie man ihr unterstellen könne, sie würde sich von ihrem Land lossagen, nachdem sie nie richtig angekommen
sind. Aber das ist doch jetzt Nickeligkeit. Es geht doch hier um was anderes. Es geht doch darum, dass sie der Meinung ist, dass sie das damals richtig gemacht hat und dass es sozusagen keine Alternative dazu gab. Ausnahmsweise stimmt das dann mal alternativlos, ja, Sprichwort Merkel überhaupt, geflügelter Begriff von ihr. Aber in diesem Fall hat sie halt recht. Kein anderer Bundeskanzler hätte doch die Grenzen zumachen können. Ja. Kein Bundeskanzler hätte es ausgehalten, klar, dass dort auf den Autobahnen Frauen und Kinder irgendwie im Regen sitzen. Ich meine, das ist so, es ist wirklich ein schlimmer populistischer Reflex und eine billige Vereinfachung von Geschichte, die heute von Teilen von konservativer, reaktionärer Presse oder von der AfD oder so gemacht wird, dass das sozusagen die Initialzündung für alle Probleme war, die wir in diesem Land haben. Das ist einfach falsch.
Das sehe ich genauso. Also sie bringt es ja, wie damals auch schon, auf das Bild, hätten wir an der Grenze Wasserwerfer auffahren lassen sollen, um Frauen, Kinder, Männer, junge, alte, gebrechliche und fitte da wegzudrängen, wegzuräumen, muss man ja beinahe sagen, und das Problem zurück in die anderen europäischen Staaten, insbesondere die kleineren Anrainerstaaten Deutschlands, zu schieben. Antwort nein. Richtig, hätte kein deutscher Bundeskanzler gekonnt. Spannender, aber auch da sagt sie, alternativlos und fehlerlos, ist die Zeit danach. Also die Phase von Kontrollverlust, die, muss man sagen, nach der einen humanitären Geste, wir lassen diese 8.000 oder 10.000 Leute rein, weil wir sie nicht abweisen können. Wie ging es dann weiter? Antwort, naja, tagesweise kamen dann noch sehr, sehr viele. Bis das irgendwann ein paar Monate später dieses Türkei-Abkommen stand, das den Zuzug deutlich reduziert hat. Also diese Phase von erst humanitär und großartig und dann Kontrollverlust. Der Kontrollverlust ist das Entscheidende.
Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der mich am meisten interessiert an der Kanzlerinnenschaft von Angela Merkel. Sie ist ja 4-mal gewählt worden. Sie ist also eine objektiv erfolgreiche Politikerin, keine Frage. Aber dieses Migrationsbeispiel ist das beste Beispiel für das eigentliche Problem dieser Kanzlerinnenschaft. Denn sie hat natürlich dieses Problem entstand ja nicht an diesem Tag, sondern es entstand ja Monate und Jahre vorher. Und es gab Anzeichen, dass dieses Problem kommen würde. Zum Beispiel Berlusconi, über den sich hier immer alle nur lustig machen, weil sie sagen, das ist ein Bunga-Bunga-Party-Grabbler gewesen, ist natürlich ein ums andere Mal sozusagen in Berlin vorstellig geworden und hat gesagt, Leute, pass mal auf, wir haben ein echtes Migrationsproblem. Von Süden drängen die immer weiter rauf. Und so richtig genau weiß ich jetzt auch nicht, was ich mit denen tun soll. Und da haben die Deutschen dann immer gesagt, Dublin, damit haben wir gar nichts zu tun. Die sind ja deine Flüchtlinge und nicht unsere Flüchtlinge. Das heißt, die deutsche Politik, Merkels Politik, war in einer Art und Weise unernsthaft und surreal und bescheuert. Und es war nur eine Frage der Zeit, bis es irgendwann überläuft und allen um die Ohren fliegt. Und das hätte sie wissen müssen. Und wenn sie eine gute Politikerin wäre, nein, stopp, sie ist eine gute Politikerin, weil sie viermal gewählt wurde. Das ist der Job. Wenn sie eine gute Kanzlerin gewesen wäre, dann hätte sie dieses Problem angefangen zu lösen, bevor es explodiert ist. Und das gilt für ganz, ganz viele Probleme der Zeit Merkel. Digitalisierung, Infrastruktur, Energieversorgung, whatever.
Jetzt alles, nicht alles in einen Topf.
Nein, es
bitte
ist,
nicht.
Das, es geht
das
um
ist das,
das
billigste
Muster.
Was
es geht um das Muster dieser Politik.
Muster in diesem Fall ist ein anderes. Es gibt Muster, wo Dinge vertagt, verschoben und machen wir irgendwann später. Ja, in dieser Kanzlerschaft, aber das Flüchtlingsproblem hatte eine Lösung, beziehungsweise es hatte Regeln, um es im Griff zu behalten. Es hat sich nur halt niemand mehr ab einem gewissen Punkt an diese Regeln gehalten. Jetzt können Sie sagen, genau diesen Regelbruch, das Ende der Regeln, das Ende dieser komischen Dublin-Konstruktion hätte man antizipieren müssen. Ja,
na gut,
weil aber wenn natürlich die ganze Europäische Union letztlich nur auf dem Papier besteht, nämlich auf dem Gesetzesblatt Papier, dann finde ich es jetzt nicht so sträflich zu sagen, wir haben hier eine Regel, wenn wir uns alle daran halten, dann müsste es ungefähr
Herr
funktionieren.
Herr Blume, das ist unernsthaft, merken Sie sich. Die Regel war, ich weiß nicht mehr, wie diese Regel zustande gekommen ist, aber wer sie sich ein einziges Mal anguckt, merkt, dass die Regel unsinnig war. Denn sie lautete, jedes Land, wo einer seinen Asylantrag stellt, ist für die Bearbeitung und Behandlung dieses Asylberechtigten zuständig. Punkt. Wenn man dann guckt, von welchen Ländern Deutschland umgeben ist, stellt man fest, okay, dann hat Deutschland keine Asylanten mehr. Das ist natürlich grotesk und das war es von Anfang an und das hätte diese Frau wissen müssen. Das wusste sie doch auch. Der Grund, warum sie sich nicht darum gekümmert hat, ist der gleiche, weshalb sie das mit der Digitalisierung und der Energie und ich weiß nicht, was alles so gemacht hat, wie sie es gemacht hat, weil sie sich gesagt hat, I cross the bridge when I reach it. Und ich arbeite gar nicht nach vorne. Mich interessiert gar nicht, was in 4 Jahren passiert oder in 10 Jahren. Dafür mache ich gar nicht Politik. Ich mache dafür Politik, dass ich heute gut durchkomme und morgen gut durchkomme. Wieder einen Tag als Kanzlerin, wieder eine Wahl gewonnen. Aber sozusagen die langfristige Situation dieses Landes ist gar nicht meine Agenda. Und deshalb glaube ich, und das ist sozusagen meine Pointe in diesem Gespräch, sie war eine schlechte Kanzlerin und eine gute Politikerin. So funktioniert leider unsere Demokratie.
Werbung.
Ihr wisst, Trading ist kein Spiel, sondern Handwerk. Wer aktiv handelt, braucht Kontrolle, direkten Marktzugang und eine Infrastruktur, die präzise Entscheidungen unterstützt. Genau das bietet mir die Trading-App TradeGate Direct, entwickelt von Börsenprofis für erfahrene Trader und Privatanleger, die regelmäßig aktiv sind. Was mir gefällt, Orders laufen direkt über die TradeGate BSX, Europas liquideste Retailbörse, voll reguliert und ohne Umwege. Das bedeutet hohe Transparenz in der Preisbildung und enge Spreads. Die App ist auf Performance ausgelegt. Lange Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Intelligente Ordnertypen und ausführliche Performance Reports helfen, Trades gezielt zu steuern. Und ja, ihr bezahlt 0 Euro pro Trade. Depot, Kontoführung und Handel sind dauerhaft kostenfrei. Es können natürlich wie überall marktübliche Spreads anfallen. Hinter der App steht über 30 Jahre Börsenexpertise. Kein Startup, sondern die TradeGate AG mit Vollbanklizenz in Berlin. Wenn du öfters tradest und Wert auf saubere Ausführungen legst, probier TradeGate Direct. Depot in unter 10 Minuten eröffnen und sofort handeln. Den Link findest du in den Shownotes. www.tradegate.direct.
Ich finde, dem kann man faktisch so einfach widersprechen. Also ob sie eine gute Politikerin oder eine schlechte Kanzlerin war oder umgekehrt, das ist doch alles Wortklauberei. Entschuldigung. Die Frage ist doch, was ist an Problemen kurzfristig gekommen und wurde kurzfristig attackiert bzw. behandelt und vielleicht sogar gelöst? Eine Schublade. Sie wollen ja über die Probleme reden, die langfristig schon da waren und die man langfristig begleitend hätte lösen müssen, weil sie letztlich immer größer wurden und nicht erst im letzten Augenblick der Fälligkeit dann sich den Sachen zuwenden. Und da habe ich so das Gefühl, wird man in diesem Buch möglicherweise auch ein bisschen fündig darüber, bei allem drüschen Text und drögen Text, keine Frage, zum Beispiel am Fall der Digitalisierung zu sehen, dass man sagen kann, Deutschland ist auf diesem Feld nicht genug vorangekommen, vielleicht sogar zurückgefallen. Also das ist nicht gut gelaufen unter der Kanzlerschaft Angela Merkels. Allein zuständig ganz überwiegend die Bundesländer. Und dann merkt man vielleicht, warum es auch der Nachfolgeregierung so schwierig gefallen ist, da voranzukommen. Es ist halt, wir sind ein sehr träger föderaler Aufbau. Wenn Sie sehen, in Bildung ist bundesseitig im Laufe der Jahre Merkel insgesamt 50% mehr investiert worden pro Jahr jetzt am Ende als am Anfang der Ära Merkel. Genutzt hat es trotzdem offenkundig nicht, wenn man sich die Schülerleistungen anguckt. Again, nicht selten Ländersache, zumeist zumindest. Also ich finde, die Zumessung all der großen, alle Strukturen Deutschlands erfassenden Probleme nur auf eine Regierung bzw. eine Kanzlerin ist einfach zu einfach. Das geht an der leider total komplexen Realität unseres Gemeinwesens
also,
vorbei.
Entschuldigung, lieber Kollege Blum, Thema Bahn, ja, Thema Infrastruktur, Bahn, absolutes Bundesthema, Riesenversagen der Regierung, müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Übrigens auch Thema Migration. Wir haben einen krassen Fachkräftemangel. Wäre auch nicht schlecht gewesen, wenn die Bundesregierung da langfristiger für bessere Bedingungen der kontrollierten Migration gesorgt hätte.
Es will halt keiner kommen. Wir sind ein Fluchtland, wir sind kein Einwanderungsland. Das ist unsere Lebenslüge, das ist Ihre Lebenslüge.
Ja, es will niemand kommen, das meine ich doch. Aber das ist sozusagen dann die Aufgabe der Regierung, die Bedingungen für die Leute so zu verbessern, dass sie eben kommen. Also praktisch Arme aufmachen, statt irgendwie so sagen, du hast aber gar kein deutsches Friseurdiplom, deshalb kannst du hier nicht arbeiten.
Ich weiß nicht, über wie viele Etappen, schon von Gerhard Schröder an. Ich glaube, der hat die Blue Card erfunden. Über wie viele Etappen die Zuwanderung von Fachkräften erleichtert, begleitet, honoriert und prämiert worden ist. Es funktioniert halt nicht, warum auch immer. Das Einzige, was funktioniert, ist der, wie soll man sagen, der Reflex der Menschen, nach Deutschland zu fliehen. Das aber meistens ohne Bildung und ohne Vermögen und ohne Diplom sowieso. Das heißt, man müsste andere Politik machen, hätte auch Angela Merkel schon machen müssen, nämlich sich damit abfinden, dass man nicht Einwanderungsland ist, sondern dass man die Leute selber ausbilden muss. Oder weniger von ihnen nimmt, um die dann aber in Ruhe ausbilden zu können. Aber das ist, Migration ist echt mal ein Thema für eine eigene ganze Runde hier. Nur noch einen Punkt. An einer Stelle war Angela Merkel, zumindest bei der Buchvorstellung, zu sehr drastischer Kritik an ihrer Amtsführung durchaus in der Lage. Das hat mich dann überrascht, also wirklich überrascht, weil ich es auch faktisch gar nicht nachvollziehen kann.
Ich weiß, ich bin gut in Merkel. Es ist die Stelle, wo sie sagt, dass man sie beim Rauchen fotografiert hat und ihr Mann hat dann gesagt, Angela, dass du rauchst, finde ich nicht gut, aber dass du dich beim Rauchen auch noch fotografieren lässt, das geht gar nicht. Meinen Sie die Stelle? Und da hat sie gesagt im Nachhinein, ja, da muss ich selbstkritisch sein, das geht so nicht.
Von wem ist sie denn fotografiert worden?
Von irgendwie, sie hat sich rauchend fotografieren lassen von irgendeinem Fotografen.
Für die Vogue?
Nein, das macht.
Nein, die Sibylle.
Das macht
die Sibylle war die Vogue der DDR. Ohne Witz.
Ja, das ist eben so wie Angela Merkel, ist unsere Michelle Obama. Die Verhältnisse sind halt immer unterschiedlich.
Ja, jetzt noch eine kleine Anekdote. Ich kam während der Buchvorstellung, am Rande der Buchvorstellung, möchte ich sagen, zu stehen neben dem Ehemann von Frau Merkel, Professor Joachim Sauer. Und muss sagen, der Abstand zwischen Herrn Sauer und Herrn Obama ist größer als der von Frau Merkel zu Frau Obama.
Okay, ich glaube, es führt jetzt alles ein bisschen weiter. Aber Sie waren, das ist ja ein Detour. Sie waren ja gerade dabei, irgendwas zu sagen. Bitte.
Ja, ja, ja. Das war nämlich Klimaschutz. Ja. Sie hat mehrfach in dieser Veranstaltung, und im Buch führt sie das ja aus, gesagt, wie viel zu wenig Deutschland auch unter ihrer Führung für den Klimaschutz getan habe. Und das kann ich jetzt echt überhaupt nicht mehr verstehen. In den 60 Jahren sind die Klimaschutzziele, also wann soll Deutschland in welchem Jahr CO2-neutral sein, also nichts mehr ausstoßen in dem Sinne, zweimal verschärft worden. Ich glaube, sie hat eine erhebliche Delle in der letzten oder vorletzten Legislaturperiode gehabt, was den Ausbau der erneuerbaren Energien angeht, stimmt. Aber alles in allem haben zwei Jahre lang Robert Habeck und die Ampel gereicht, Deutschland wieder on track zu bringen, was die Erreichung dieser Klimaschutzziele, dieser verschärften Klimaschutzziele angeht. Also warum haben wir so viel zu wenig gemacht?
Tja, es ist eben so wie in dem alten Konstantin Becker-Lied, genug ist nie genug.
Angela Merkel doch eine Grüne? Alle sagen immer, Angela Merkel sei eine Sozialdemokratin gewesen, was in mancher Hinsicht vielleicht auch stimmen könnte. Zumindest haben viele SPD-Wähler dann all die Jahre Angela Merkel gewählt. Aber ist sie auch noch eine Grüne gewesen? Das hieß sie ja, ein bisschen liberal war sie auch. Angela Merkel war alles?
Nein, das ist es doch eben. Sie hat einmal einen Bundestagswahlkampf gewonnen mit dem Satz, Sie kennen mich. Das war eine der größten politischen Lügen, die in Deutschland jemals geäußert wurden, denn niemand kennt Angela Merkel. Und deshalb nochmal mein Fazit sozusagen hier für unsere kleine Sendung und auch für dieses Buch ist ein Satz, den ich auch in der FAZ gelesen habe, die übrigens meiner Meinung nach dieses Buch am allerbesten behandelt hat von allen Zeitungen, was ich wahrgenommen habe. Das Buch, es ist fast ja 700 Seiten, ja, nochmal, und das Fazit der FAZ, das Buch lässt Raum für eine umfassende Biografie der Kanzlerin. Das fand ich wirklich sehr, sehr hübsch.
Das ist schon beinahe böse. Vielleicht war es ja auch nur der erste Band. Und da kommen noch 15 weitere. Schalten Sie wieder ein, wenn es heißt, Angela Merkel kehrt zurück und reißt Friedrich Merz aus dem Kanzleramt und setzt sich da wieder selber hin. Wir wollen unsere Königin Angela wieder haben.
14 Bände Angela Merkel, das ist dann so wie im Marxismus-Leninismus, den sie früher studieren musste. Das finde ich ganz lustig. Tschüss, Blumer, bis nächste Woche.
Tschüss.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.